Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen. Ich darf heute zu einem ganz besonderen Podcast begrüßen, denn wir sind zu Gast in der Wagnerschen Buchhandlung. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier sein dürfen und wollte an dieser Stelle zunächst einmal Robert Drenk für seine vielen Anregungen danken. Er hat mir immer wieder mit Büchern neue Welten eröffnet. Und ich kann wirklich jeder nur empfehlen, sich einen Buchhändler, Buchhändlerin ihres Vertrauens anzulachen. Es lohnt sich. Und er hat mir auch mit seiner Idee, die Landestheater-Liest-Reihe mit portugiesischer Literatur fortzusetzen, wiederum neue Welten eröffnet. Aus unserem Schauspielensemble darf ich hier begrüßen Marion Fuß, Philipp Brehl und Florian Granzner, die heute Abend aus neuerer portugiesischer Literatur lesen werden. Aber nicht nur neuerer. Robert, jetzt bist du dran.
Ja, ich darf mich auch ganz herzlich bedanken. Diese sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Ensemble des Tiroler Landestheaters eröffnet auch mir immer wieder neue Welten. Und mit Christina Alexandridis zusammenzuarbeiten macht sowieso nur Freude. Portugal wäre ja Gastland gewesen der heurigen Leipziger Buchmesse. Leider wurde diese, wie schon auch letztes Jahr, abgesagt. Das ist natürlich schade für viele Autorinnen und Autoren, die dort oben ihre neuen Bücher vorgestellt hätten, die Lesungen gehabt hätten, die damit auch Geld verdient hätten. Und es ist auch schade für die Verlage, die sich natürlich gefreut hätten, dort ihre Übersetzungen aus dem Portugiesischen präsentieren zu können. Und es sind ja aufgrund dieses Anlasses einige Bücher ins Deutsche übertragen worden. Also in diesem Jahr sind es fast über 50 Titel, die übersetzt wurden aus dem Portugiesischen in knapp 30 Verlagen, sind sie erschienen. Dazu zählen Übersetzungen von portugiesischen Autorinnen, aber auch eben portugiesischsprachigen Ländern wie Angola, das, wie viele vielleicht gar nicht wissen, noch bis 1975 portugiesische Kolonie war, Guinea-Bissau, Kap Verde, Mosambik und natürlich Brasilien. Das sind doch an die 250 Millionen Menschen, die Portugiesisch sprechen. Die portugiesische Literatur hat natürlich auch eine lange Geschichte, die unter anderem im Mittelalter das Hirtenlied in die europäische Literaturgeschichte eingeschrieben hat, die im Übrigen auch ähnlich wie bei uns in Tirol oder in Österreich in den 20er, 30er Jahren gezeigt hat, wie schnell streng katholische Tendenzen im Faschismus enden können und die so einzigartige Autoren wie Fernando Pessoa hervorgebracht hat. Fernando Pessoa, wahrscheinlich einer der bekanntesten portugiesischen Autoren, der im Übrigen 70 Pseudonyme gehabt hat, unter denen er schrieb und ein unfassbares Werk hat hervorgelegt, der als Metallfigur noch immer mitten in Lissabon sitzt und dessen Buch der Unruhe in jedem Fall zur Weltliteratur gehört. Auch einen Nobelpreisträger gibt es, José Saramago, der mit Gleichnissen getragen von Fantasie, Mitgefühl und Ironie ständig aufs Neue eine entfliehende Wirklichkeit greifbar macht. So die Begründung des Nobelpreiskomitees 1998. Wir wollen uns aber heute auf nur unter Anführungszeichen drei Romane konzentrieren und haben einem sozusagen grandiosen Illegal Alien zwei junge Autorinnen zur Seite gestellt. Wir widmen den Abend Antonio Dabucchi, José Luis Peixoto und Isabella Figueiredo. Und mit Isabella Figueiredo haben wir nämlich auch eine Autorin uns ausgesucht, die sich literarisch kritisch eben mit Kolonisation und Migration auseinandersetzt. Und dabei danken wir sehr herzlich dem Wiener Septime Verlag, der 2009 in Wien gegründet wurde von Jürgen Schütz, der wirklich ein sehr tolles Programm macht von internationaler übersetzter Lyrik und Entdeckungen aus Österreich. Isabella Faymer zum Beispiel wurde von Septime Verlag mithin entdeckt. Einer meiner Lieblingsschriftsteller Roberto Boiano ist dort auch veröffentlicht worden und eben nimmt sich dieser Verlag schon seit Jahren dem Werk von José Luis Peixoto an. Also vielen Dank, lieber Jürgen Schütz. Wir bedanken uns ganz herzlich beim 1993 in Bonn gegründeten Weidle Verlag bei Stefan Weidle und Barbara Weidle. Auch sie machen schon seit Jahren ganz tolle Übersetzungen internationaler junger Literatur und kümmern sich darüber hinaus wirklich ganz großartig um das Thema Exilliteratur und machen dort immer wieder auch Entdeckungen für uns alle. Und wir danken last but not least dem Karl-Hanser Verlag. Über den Karl-Hanser Verlag, der in München sitzt, muss man jetzt nicht viel Großartiges sagen. Es ist einer der bekanntesten und größten Literaturverlage im deutschsprachigen Raum. Dort erscheint das Werk von Antonio Dabucchi. Und wir lesen eben heute aus dem Roman, wir lassen lesen heute aus dem Roman Erklärt Pereira, der bei DTV zu haben ist, allerdings leider nicht zurzeit. Aber ab Ende des Monats ist er wieder lieferbar. Und anstatt über den Hanser Verlag etwas zu sagen, sage ich lieber über einen anderen jungen portugiesischen Autor etwas, der bei Hanser auch herausgekommen ist, Alfonso Reis Cabral, der jetzt eben in diesem Frühjahr diesen grandiosen Roman »Aber wir lieben dich« veröffentlicht hat, auf Deutsch ist er übertragen worden, wo es um eine wahre Geschichte geht, nämlich um eine obdachlose Transgender-Frau. Wenn ich an das literarische Portugal denke, denke ich automatisch an einen meiner absoluten Lieblingsromane, der in der Zeit der frühen Salazar-Diktatur spielt und der übrigens auch 1995 ganz hervorragend verfilmt wurde, mit dem großartigen Marcello Mastroianni in einer seiner letzten großen Rollen. Dieser Roman ist zwar im Original nicht auf Portugiesisch erschienen, sondern eben auf Italienisch. Dennoch kann man Antonio Dabucchi getrost auch als portugiesischen Autor sehen. Er lebte lange in Portugal, war mit einer Portugiesin verheiratet und sein Buch Lissabonner Requiem hat er auch auf Portugiesisch verfasst. Von Italien hat er sich während der Berlusconi-Ära abgewandt mit den Worten: Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, in einem Land zu leben, das Bürgerwehren autorisiert, Immigration als Verbrechen bezeichnet und mich einmal zur künstlichen Ernährung zwingen könnte. Und in diesem Roman Erklärt Pereira geht es eben um einen Mann, der sitzt vor dem Bild seiner verstorbenen Frau, trinkt Limonade und erklärt, warum ausgerechnet er, der Schöngeist, der Kulturressortleiter einer Lissabonner Zeitung, beinahe unfreiwillig zu einem Widerstandskämpfer wird. Dieser Mann heißt Pereira, Vornamen hat er im Roman keinen, er lebt in Lissabon des Jahres 1938. Im Nachbarland Spanien tobt der Bürgerkrieg, Franco wird von Mussolini und Hitler unterstützt und in Portugal herrscht, wie gesagt, das faschistisch-autoritäre Salazar-Regime. Pereira indes sitzt zu Hause, denkt über den Tod nach und feilt an Nachrufen berühmter Künstler und Künstlerinnen. Er reist, isst und trinkt gern und kommt erst peu à peu dem Schrecken der Zeit auf die Spur. Und eine dieser kurzen Reiseeindrücke hören wir jetzt von Philipp Brehl.
Antonio Dabucchi erklärt Pereira. Am nächsten Tag wachte Pereira um 6 auf. Er erklärt, dass er nur einen Kaffee trank, um den er inständig bitten musste, weil der Zimmerservice erst um 7 begann. Und dann machte er einen Spaziergang im Park. Auch das Thermalbad wurde um 7 geöffnet. Und Punkt 7 stand Pereira vor dem Tor. Silva war nicht da. Der Herausgeber war nicht da. Es war so gut wie niemand da. Und Pereira erklärt, er habe sich erleichtert gefühlt. Zunächst einmal trank er 2 Gläser Wasser, das nach fauligen Eiern schmeckte, und er verspürte eine vage Übelkeit und ein Gurgeln im Darm. Am liebsten hätte er eine schöne, kühle Limonade getrunken, denn trotz der frühen Stunde war es schon ziemlich heiß. Aber er dachte, dass er Thermalwasser und Limonade nicht mischen sollte. Dann ging er zu den Badeetablissements, wo man ihn aufforderte, sich auszuziehen und einen weißen Bademantel anzuziehen. Möchten Sie Schlammbäder oder Inhalation nehmen? Fragte ihn die Angestellte. Beides, antwortete Pereira. Er wurde in ein Zimmer gebeten, in dem eine Badewanne voll brauner Flüssigkeit stand. Pereira zog den Bademantel aus und setzte sich hinein. Der Schlamm war lauwarm und verursachte ein Gefühl des Wohlbefindens. Irgendwann kam ein Angestellter herein und fragte ihn, wo er ihn massieren solle. Pereira antwortete, dass er nicht massiert werden wollte, dass er nur baden wollte und wünschte, in Frieden gelassen zu werden. Er stieg aus der Wanne, nahm eine kalte Dusche, schlüpfte wieder in seinen Bademantel und ging in den Saal nebenan, wo sich die Dampfdüsen zum Inhalieren befanden. Vor jeder Düse saß jemand, die Ellbogen auf den Marmor gestützt, und atmete den heißen Luftstrahl ein. Pereira fand einen freien Platz und setzte sich. Ein paar Minuten lang atmete er tief ein und überließ sich seinen Gedanken. Montero Rossi fiel ihm ein. Und aus irgendeinem Grund auch das Bild seiner Frau. Seit 2 Tagen hatte er nicht mit dem Bild seiner Frau gesprochen. Und er habe bereut, es nicht mitgenommen zu haben, erklärt Pereira. Dann stand er auf, ging in die Garderobe, zog sich wieder an, band sich die schwarze Krawatte um, verließ die Badeanstalt und ging ins Hotel zurück. Im Speisesaal sah er seinen Freund Silva, der ein üppiges Frühstück mit Brioche und Milchkaffee zu sich nahm. Der Herausgeber war zum Glück nicht da. Pereira ging zu Silva, begrüßte ihn, sagte ihm, dass er ein Bad genommen habe und sagte zu ihm, gegen Mittag fährt ein Zug nach Lissabon. Ich wäre dir dankbar, wenn du mich zum Bahnhof bringen könntest. Wenn du nicht kannst, nehme ich das Hoteltaxi. Was, du fährst schon? Fragte Silva. Und ich hatte gehofft, ein paar Tage in deiner Gesellschaft zu verbringen. Entschuldige, log Pereira. Aber ich muss heute Abend in Lissabon sein. Morgen muss ich einen wichtigen Artikel schreiben und außerdem, weißt du, es passt mir nicht, dass ich die Redaktion der Portiersfrau überlassen habe. Es ist besser, wenn ich fahre. Ja, wie du willst, antwortete Silva. Ich bringe dich hin. Um ungefähr 11:15 erreichten sie den Bahnhof und der Zug stand bereits am Gleis. Pereira stieg ein und winkte dem Freund aus dem Fenster. Silva verabschiedete sich von ihm mit einer weit ausholenden Armbewegung und ging davon. Pereira nahm in einem Abteil Platz, in dem eine Dame saß, die ein Buch las. Es war eine schöne, elegante, blonde Dame mit einem Holzbein. Pereira nahm auf der Gangseite Platz, um sie, die am Fenster saß, nicht zu stören, und er stellte fest, dass sie ein Buch von Thomas Mann auf Deutsch las. Das machte ihn neugierig. Aber zunächst einmal sagte er nichts. Er sagte nur, »Guten Tag, gnädige Frau.« Der Zug fuhr 11:30 ab, und wenige Minuten später kam ein Kellner vorbei, um die Reservierungen für den Speisewagen aufzunehmen. Pereira erklärt, er habe einen Platz reserviert, denn sein Magen rumorte und er musste etwas essen. Die Fahrt war zwar nicht lang, aber er würde spät in Lissabon ankommen und hatte keine Lust, bei dieser Hitze nach einem Restaurant zu suchen. Auch die Dame mit dem Holzbein reservierte einen Platz im Speisewagen. Pereira bemerkte, dass sie gut Portugiesisch sprach, mit einem leichten, fremdländischen Akzent. Das habe seine Neugier erhöht, erklärt er, und ihm den Mut gegeben, sie einzuladen. »Gnädige Frau«, sagte er, »entschuldigen Sie, ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, aber da wir Reisegefährten sind und beide einen Platz im Speisewagen reserviert haben, möchte ich Ihnen vorschlagen, am selben Tisch zu essen. Wir könnten uns ein wenig unterhalten und vielleicht würden wir uns weniger einsam fühlen. Es stimmt melancholisch, allein zu essen, vor allem im Zug.« »Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Dr. Pereira, Redakteur der Kulturseite der Lisboa, einer Abendzeitung der Hauptstadt.« Die Dame mit dem Holzbein lächelte und streckte ihm die Hand entgegen. »Freut mich«, sagte sie. »Ich heiße Ingeborg Delgado. Ich bin Deutsche, allerdings portugiesischer Herkunft. Ich bin nach Portugal zurückgekehrt, um meine Wurzeln wiederzufinden.« Der Kellner ging vorüber und schwenkte die Glocke zum Mittagessen. Pereira stand auf und ließ Frau Delgado den Vortritt. Er habe nicht den Mut gefunden, ihr den Arm anzubieten, erklärt er, denn er dachte, diese Geste könne eine Frau, die ein Holzbein hatte, kränken. Aber Frau Delgado bewegte sich trotz ihrer Prothese sehr geschickt und ging ihm auf dem Gang voran. Der Speisewagen war in der Nähe ihres Abteils, so dass sie nicht allzu weit gehen mussten. Sie nahmen an einem Tischchen auf der linken Seite des Waggons Platz. Pereira steckte sich die Serviette in den Hemdkragen und hatte das Gefühl, er müsse sich für sein Benehmen entschuldigen. »Entschuldigen Sie«, sagte er, »aber ich bekleckere beim Essen immer mein Hemd. Meine Zugefrau sagt, ich sei schlimmer als ein Kind. Ich hoffe, ich komme Ihnen nicht wie ein Bauerntölpel vor.« Am Fenster zog die liebliche Landschaft Mittelportugals vorbei. Grüne, von Pinien bedeckte Hügel und weiße Dörfer. Hin und wieder sah man einen Weinberg oder einen Bauern, der wie ein schwarzes Pünktchen die Landschaft schmückte. »Gefällt Ihnen Portugal?«, fragte Pereira. »Es gefällt mir«, antwortete Frau Delgado. »Aber ich glaube nicht, dass ich lange bleiben werde. Ich habe meine Verwandten in Coimbra besucht. Ich habe meine Wurzeln wiedergefunden. Aber dieses Land ist nichts für mich. Und was das Volk anbelangt, dem ich angehöre, so warte ich auf das Visum der amerikanischen Botschaft. Bald, so hoffe ich zumindest, werde ich in die Vereinigten Staaten reisen.« Pereira glaubte zu verstehen und fragte, »Sind Sie Jüdin?« »Ich bin Jüdin«, bestätigte Frau Delgado. »Und Europa, vor allem Deutschland, ist zurzeit nicht der geeignete Ort für die Leute meines Volks. Aber auch hier bringt man uns nicht sehr viel Sympathie entgegen. Das merke ich an den Zeitungen. Vielleicht ist die Zeitung, für die Sie arbeiten, eine Ausnahme, auch wenn sie so katholisch ist, viel zu katholisch für jemand, der nicht katholisch ist.« »Dieses Land ist katholisch«, habe er gesagt, erklärt Pereira. »Auch ich bin Katholik. Ich gebe es zu, wenn auch auf meine Weise. Leider hatten wir die Inquisition und das gereicht uns nicht zur Ehre. Aber ich zum Beispiel glaube nicht an die Auferstehung des Fleisches, sofern das etwas bedeutet.« »Ich weiß nicht, was es bedeutet«, sagte Frau Delgado. »Aber ich glaube, dass es nichts mit mir zu tun hat.« »Ich habe bemerkt, dass Sie ein Buch von Thomas Mann gelesen haben«, sagte Pereira. »Das ist ein Schriftsteller, den ich sehr mag.« »Auch er ist nicht glücklich über das, was in Deutschland vor sich geht«, sagte Frau Delgado. »Ich würde nicht sagen, dass er glücklich ist.« »Auch ich bin vielleicht nicht glücklich über das, was in Portugal vor sich geht«, gab Pereira zu. Frau Delgado trank einen Schluck Mineralwasser und sagte, »Dann tun Sie etwas.« »Und was?«, antwortete Pereira. »Nun«, sagte Frau Delgado, »Sie sind ein Intellektueller. Sagen Sie, was in Europa vor sich geht. Machen Sie von Ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch. Mit einem Wort, tun Sie etwas.« Pereira erklärt, dass er gern einiges gesagt hätte. Er hätte gerne gesagt, dass über ihm der Herausgeber war, der ein Anhänger des Regimes war, und dass dann das Regime mit seiner Polizei und seiner Zensur da war und dass man in Portugal allen den Mund gestopft hatte. Mit einem Wort, dass man nicht einfach von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch machen konnte und dass er den ganzen Tag in einem elenden kleinen Zimmerchen in der Rua Rodrigo da Francesca verbrachte, in Gesellschaft eines kurzatmigen Ventilators und überwacht von einer Portiersfrau, die wahrscheinlich ein Polizeispitzel war.« Aber von all dem sagte Pereira nichts. Er sagte nur, »Ich werde mein Bestes tun, Frau Delgado. Aber für einen Menschen wie mich, in einem Land wie diesem, ist es nicht einfach, sein Bestes zu tun. Wissen Sie, ich bin nicht Thomas Mann. Ich bin nur ein unbekannter Kulturredakteur einer bescheidenen Abendzeitung. Hin und wieder schreibe ich einen Nachruf auf einen berühmten Schriftsteller und übersetze französische Erzählungen des 19. Jahrhunderts. Mehr lässt sich nicht machen.« »Ich verstehe«, erwiderte Frau Delgado. »Aber vielleicht lässt sich alles machen. Man braucht nur den Willen dazu.« Pereira blickte aus dem Fenster und seufzte. Sie waren in der Nähe von Villa Franca. Man sah bereits den langen, gewundenen Lauf des Tejo. Es war schön, dieses kleine, vom Meer umspülte und vom Klima begünstigte Portugal. »Aber es war alles so schwierig«, dachte Pereira. »Frau Delgado«, sagte er, »ich glaube, wir kommen bald in Lissabon an. Wir sind in Villa Franca. Das ist eine Stadt ehrlicher Arbeiter, Proletarier. Auch wir in diesem kleinen Land haben unsere Opposition. Es ist eine schweigende Opposition, vielleicht weil wir keinen Thomas Mann haben. Aber mehr können wir nicht tun. Und jetzt sollten wir lieber in unser Abteil zurückgehen und das Gepäck holen. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt und die Zeit mit Ihnen verbracht zu haben. Gestatten Sie mir, Ihnen meinen Arm anzubieten, aber verstehen Sie es nicht als eine Geste der Hilfe. Es ist nur eine Geste der Ritterlichkeit, denn wie Sie wissen, sind wir in Portugal sehr ritterlich. Pereira stand auf und bot Frau Delgado einen Arm an. Sie nahm ihn mit einem leichten Lächeln an und erhob sich etwas mühevoll von dem engen Tischchen. Pereira bezahlte die Rechnung und ließ ein paar Münzen Trinkgeld zurück. Er verließ den Speisewagen mit Frau Delgado am Arm und er fühlte sich gleichzeitig stolz und verwirrt. Aber er wusste nicht warum, erklärt Pereira.
Ich darf eine portugiesische Schriftstellerin und Journalistin vorstellen, nämlich Isabella Figueiredo. Eine unerschrockene Autorin, die in ihren autobiografischen Büchern mit drastischer Offenheit von einer komplizierten Familiengeschichte und dem eigenen Außenseitertum erzählt. Sie wurde 1963 in Maputo geboren, 1975 nach der Nelkenrevolution und Mosambiks Unabhängigkeit verließ sie Afrika alleine. Ihre Eltern sah sie erst 10 Jahre später in Lissabon wieder. 2009 erschien in Portugal ihr Roman Roter Staub. Diese Erinnerungen an das Mosambik der Kolonialzeit konnten erst nach dem Tod des Vaters der Autorin, der darin ziemlich ungeschminkt als Rassist geschildert wird, erscheinen. Das Buch war sofort ein Skandal und ein Bestseller dazu. Und es stellte einen Tabubruch dar. Es räumte radikal mit der Legende von der sanften portugiesischen Herrschaft in Übersee auf und vermittelte einen ungeschönten Blick auf den blutigen Kolonialkrieg in Mosambik. 2016 erschien Isabella Figueiredos autobiografisch gefärbter Roman »Die Dicke«, der jetzt von Marianne Gareisch ins Deutsche übersetzt wurde und 2021 im Weitle Verlag, von dem wir vorhin schon gehört haben, erschienen ist. Seine Ordnung bezieht der Roman nicht etwa aus der Chronologie der Ereignisse, sondern aus dem Grundriss einer Wohnung. Es ist die Wohnung der vor kurzem gestorbenen Eltern der Hauptfigur Maria Luisa, die ihre Geschichte erzählt, während sie sich durch deren Räume bewegt. Entsprechend heißen die Kapitel Diele, Küche oder Elternschlafzimmer. Und so, wie sich Erinnerungen aus unterschiedlichen Momenten eines Lebens in einem Raum übereinander lagern können, erzählt auch Maria Luisa ihre Lebensgeschichte nicht von Anfang bis Ende, sondern setzt in jedem Raum neu an, kehrt zu Ereignissen zurück, die einem vorherigen Kapitel angerissen wurden, erweitert, hinterfragt und vertieft ihre Erzählung zyklisch um weitere Details. Der Titel ist vielleicht ein wenig irreführend, denn eigentlich ist es nicht in erster Linie ein Buch übers Dicksein. Maria Luisas Körper und die misogynen Beschämungen, die sie ertragen muss, spielen natürlich eine Rolle für die Konflikte des Buches. Ihre sozialen Kontakte, ihr Gefühlsleben, die komplizierte Beziehung zu David, ihrer großen Liebe, der ihren Körper zwar begehrt, aber sich vor seinen Freunden für sie schämt, und ihren Wirklichkeitsbezug. Wirklich zentral erscheint aber die Beziehung zu den Eltern, die allerdings auch durch ihren Körper mitgeprägt sind. Maria Luisa schwankt zwischen unbedingter töchterlicher Liebe und einem enormen Bedürfnis nach Eigenständigkeit, nach Flucht vor der Kontrolle der Eltern. Dieses von emotionalen Extremen geprägte Verhältnis zu den Eltern beschreibt Figueiredo in drastischen, ungeschönten Bildern. Etwa, wenn es vom Vater kurz vor seinem Tod heißt, dass er nun wie ein alter Hund schwerfällig und stinkend im Weg ist. Marion Fuß liest uns nun Auszüge aus den ersten beiden Kapiteln dieses Buches, die noch nicht ganz so sehr auf die Familie eingehen.
Eingangstür. 40 Kilo sind ein respektables Gewicht. Die habe ich nach meiner Magenverkleinerung verloren. Es war eine Art zweiter Körper, den ich da mit mir herumtrug. Mit mir herumschleppte, besser gesagt. Es war, als hätten die Ärzte mich von einem siamesischen Zwilling getrennt, der vor lauter Kummer Selbstmord begangen hatte und mir dann gesagt, wir haben unsere Arbeit getan. Tun Sie jetzt die Ihre und kommen Sie klar damit. lernen sie, allein zu leben. Nach der Operation konnte ich nicht mehr essen. Ich trank Brühe, Milch, Säfte. Mein Körper und meine Seele taten weh. Ich verspürte einen großen Hunger, doch die Hälfte meines Magens war weggeschnitten. Und das, was übrig blieb, war eine einzige Wunde. In den ersten Monaten verlor ich meine Kraft und meine Haare. Ich ging ganz langsam, gewöhnte mich um. Mein Körper verringerte sich täglich um 250 Gramm. Ich wurde allmählich leicht, begann fast zu schweben. So hatte ich mich seit meiner Kindheit nicht mehr gefühlt. Ich stieg ohne jedes Keuchen 8 Stockwerke hoch und hätte auch noch 8 weitere geschafft, so viele wie nötig, denn nichts konnte mich aufhalten. Mit solchen Übungen testete ich mich. Mal sehen, ob ich 20 Kilometer wandern kann, sagte ich. Und ich schaffte es. Doch ich wurde nicht unbesiegbar. Mein Denken ist immer noch das einer Dicken. Ich werde immer die Dicke bleiben. Ich weiß, dass die Welt der normalen Menschen nicht für mich bestimmt ist. Ich habe immer noch diesen Makel, aber man sieht ihn nicht mehr so sehr. Er ist weniger schlimm. Es gibt Augenblicke, da denke ich, ich hätte ein neues Leben gewonnen, wie Menschen, die eine Todeserfahrung gemacht haben, die den Tunnel ins Jenseits erblickten, mit dem verlockenden, weißen Licht am Ende, das sie rief, sie aber entschieden sich für die Rückkehr. Ich habe mich auch entschieden, und obwohl niemand mich mehr ausschließt, schließe ich mich selbst aus, von vornherein. Ich kenne meine Grenzen sehr gut, kenne das, wozu ich Zugang habe und das, was mir für immer verwehrt ist. Die Versehrten sind das, was man Diamanten nachsagt. Ewig. Mädchenzimmer. Es liegt im hinteren Teil des Gebäudes, ist nach Osten ausgerichtet und seine Tür befindet sich links des Eingangs an derselben Wand. Das Zimmer hat Zugang zu einem geschlossenen, in einen Wintergarten umgewandelten Balkon, von dem aus man den Tejo, das Mar da Palha, das große Flussdelta sieht, an dem die Orte Lissabon, Barreiro, Montijo und Alcochete liegen. Morgens hat es volle Sonne. Vor der Tür zum Wintergarten hängen graue Schantungvorhänge, die die Lichtfülle etwas dämpfen. Toni lernte ich kennen lange, bevor David in mein Leben trat. 1978 sahen Tonis Brüste aus wie kleine, im Wachstum begriffene Birnen, hart und symmetrisch mit braunen Nippeln. Wir waren Klassenkameradinnen und Zimmergenossinnen im Kolleg von Lorinja nach der Entkolonisierung in den Jahren, in denen ich von meinen Eltern getrennt lebte. Toni kam mitten im ersten Halbjahr dazu an einem Novemberabend während des Abendessens. Daher wurden wir angewiesen, uns vom Tisch zu erheben, und der Herr Direktor rief mich in das kleine Besucherzimmer, dessen Wände mit lackiertem Holz verkleidet und mit den gerahmten Fotos der besten Schülerinnen behangen waren. Er stellte mir Toni vor. Das ist Antonia, sie ist aus Angola gekommen und ihre Eltern sind noch dort geblieben, genau wie deine. Ihr habt das gleiche Schicksal, daher solltet ihr euch gegenseitig unterstützen und anfreunden. Der Herr Direktor vertraute mir. Wahrscheinlich verrieten ihm meine Augen eine Verletztheit, die sich nach Frieden sehnte und daher ins Kolleg geflüchtet war, wo nach dem ganzen Chaos seit meiner Ankunft aus Mosambik, kurz nach der Unabhängigkeit, die klare institutionelle Ordnung das Paradies für mich war. Das Internat war damals, nach allem, was ich durchgemacht hatte, ein Luxus. Dort gab es ein Bett und anständige Mahlzeiten. Für alle galten die gleichen Gesetze. Ich war nicht mehr minderwertig, nicht mehr die andersartige, zurückgekehrte, sondern eine von vielen, die niemanden hatten, der sich um ihre Erziehung kümmern konnte oder zur Strafe dorthin mussten, weil sie verrückt nach Jungs waren. Wir selbst sahen uns nicht als problematisch. Ich kann mir vorstellen, dass auch Strafgefangene sich gegenseitig als ganz normal empfinden, als Menschen, die vorübergehend im Gefängnis sind, ohne Bleibe oder Halt. In ihrem Kern, in ihren Koordinaten, sind die Menschen doch alle gleich. Antonia, Toni für die Freunde, und ich wurden bald unzertrennlich und sie führte sich bei uns wie eine Königin ein, mit dem kühlen und distanzierten Äußeren einer verwirrten angolanischen Clarice Lispector. Weder sie noch ich waren dort zur Strafe. Unsere Eltern arbeiteten in Angola und Mosambik, versuchten das wieder aufzubauen, was sie durch die Entkolonisierung verloren hatten, und wir waren aus Sicherheitsgründen nach Portugal geschickt worden. Ich wusste nichts über Angola, außerdem, was man in der Schule über seine Geografie und Kultur lernte und die Namen der Misses aus den 70er Jahren, die alle viel hässlicher waren als die aus Mosambik. Ich wusste, Angola lag in Afrika, doch Afrika war für mich der Süden des Kontinents. Ich schrieb endlos lange Briefe an meine Eltern, in denen ich meine angolanische Freundin als Tochter bedeutender Leute beschrieb, denn so präsentierte sie sich. Meine Eltern sollten meine neue, für mich so wichtige Freundin unbedingt gutheißen, vielleicht auch, weil sie meine Freundinnen nie besonders geschätzt hatten, vor allem Mama. Toni war schlank, ein Strich in der Landschaft, und trug sehr enge Levi's, die ihre Beine dünn machten und ihren Bauch flach. Ihre Brust war klein. Ich war dick, sehr kurzsichtig, hatte einen Bauch und ernstzunehmende Brüste. Ich war die Untergebene, die gute und intelligente, hässliche Bedienstete. Toni fühlte sich wie die Königin der Rückkehrer. Sie entwickelte einen starken Widerwillen gegen sämtliche Pflichten und ging sofort auf mein Angebot ein, mich am Samstagnachmittag über den Wassertank im Hof zu beugen und ihre Socken, BHs und Unterhosen zu schrubben. Selbst die mit Blutflecken, als wäre es die Wäsche meines eigenen Körpers, nur dass ihrer heilig war. Tonis Körper war ein duftendes Etwas, war zum Anbeißen, und in meinen Träumen vergrub ich mich gänzlich darin, in einer Art körperlicher Verschmelzung, falls es so etwas gibt. Ich diente Toni, wie man einem geliebten Menschen dient, aus freien Stücken, ohne dass es eine Anstrengung oder Gefälligkeit war. An den Samstagvormittagen nach dem Baden, wenn ihre Haut noch lauwarm war, trug ich Feuchtigkeitscreme auf ihren gesamten Körper auf, außer an den Brüsten und im Intimbereich. Toni zog sich langsam aus und ich beobachtete, wie ihre Muskeln sich unter der feuchten Haut spannten. Eine gleichmütige Sphinx im strahlenden Morgenlicht, unerträglich grell für die Augen, doch gefiltert durch den bestickten Vorhang vor dem Schlafsaalfenster. Sie murmelte: »So ganz nackt ist mir ein bisschen kalt.« Machte ein genervtes Gesicht, weil sie mir ja einen Gefallen tat, wenn ich sie umsorgen konnte, obwohl es ihr natürlich recht war, dass eine von uns freiwillig die Haut der afrikanischen Königin massierte und eincremte. Sie legte sich bäuchlings auf das schmale Bett, entspannte sich mit seitlich herabhängenden Armen und ließ sich einfach behandeln, solange sie die Massage als angenehm empfand. Sie hatte diese feste, etwas dunklere Haut einer nicht rein weißen Angolanerin, und ihr langes, volles Haar fiel in dunkelbraunen, kupfern glänzenden Locken herab. Toni war die dunkle Version von Bo Derek. Sie frisierte sich, indem sie seitliche Haarsträhnen über die Ohren zog und im Nacken straff zusammenband, damit ihre Augen japanisch wirkten. In Luanda war ihre Mutter eine Dame der besseren Gesellschaft, die in anderen Häusern Epilationen durchführte. Daher wusste Toni aus praktischer Erfahrung, wie man seine Körperhaare fast gänzlich entfernte, auch an Stellen, die ich mir nie hätte träumen lassen. Ungläubig hörte ich zu, wenn sie über die Begrifflichkeiten und Techniken sprach, die zur Auslöschung des über die menschliche Haut verteilten Flaums führten. Offensichtlich entfernten die Frauen nicht nur die Haare über der Oberlippe, an den Beinen und in den Achselhöhlen. In Luanda gab es Frauen, die auch den Intimbereich epilierten, und zwar komplett. Das konnte ich kaum glauben. Doch die Genetik hatte den Frauen in meiner Familie nicht viel zum Epilieren geschenkt. »Die Schamhaare in der Leistengegend wegen des Badeanzugs?«, fragte ich. »Nein, mehr, alles, hier und auch alles bis nach hinten zwischen die Pobacken«, erklärte sie, während sie ihre Beine spreizte und mir die betreffenden Stellen zeigte. »Da hat man keine Haare«, argumentierte ich. Sie antwortete mir, ihre Mutter sei Spezialistin und das mache sie selbst auch zu einer. Sie habe es schließlich oft genug gesehen, ja. Ich stellte mir das Ganze bildlich vor und konnte es nicht glauben, zumal Toni manchmal zwar klug wirkte, sich aber in Widersprüche verstrickte und eine Tendenz zum Fantasieren hatte. Tonis Leben in Luanda war ein spannender amerikanischer Actionfilm gewesen. Ihr Vater war Mechaniker bei Kawasaki. Doch den Worten der Tochter nach war er ein stinkreicher, charmanter Playboy, der sich mit der Mutter, wenn er nicht gerade als Mechaniker und sie als Epilateurin arbeitete, in den besten Kreisen bewegte, was Toni ein erwachsenes, unabhängiges Leben ermöglichte. Angolas Motorradwerkstätten gehörten praktisch alle ihm. In Luanda hatte Toni die unterschiedlichsten Modelle von Lederjeans und Jacken getragen und war auf PS-starken Motorrädern der Marken Honda, Yamaha oder Kawasaki unterwegs gewesen, damit sie auch auf die Insel und nach Musulo gelangte, wo sie immer gegrillte Langusten mit Limette und Gindungo speiste, wo sie schwamm, surfte und Tennis spielte. Sie war Motocross- und Formel-1-Champion und auf Du und Du mit Piloten aus aller Welt, gegen die sie angetreten war und die sie auch häufig besiegt hatte. Sie ging in den riesigen Luxusvillen von Emerson Fittipaldi und Björn Borg ein und aus. Alle bewunderten sie und konkurrierten beim Spitzenmotorsport und Tennis mit ihr. Sie war in allen sportlichen Disziplinen ein vielversprechendes Talent gewesen. In Luanda hatte sie eine Band gehabt, in der sie sang und Leadgitarre spielte, zusammen mit den anderen Mitgliedern, die nicht in die Geschichte eingingen. Sowohl in der Musik als auch beim Tanzen war sie sehr erfolgreich. Sie besuchte Diskotheken, in denen grellbunte Lichter zum Sound der allerneuesten, aus leistungsstarken Lautsprechern erklingenden Musik blinkten. Diskotheken wie die von John Travolta, der in Saturday Night Fever getanzt hatte, ein Schauspieler, den sie persönlich kannte und der sie jedes Mal, wenn sie in die USA gereist war, mit Blumen und Essenseinladungen hatte verführen wollen, obwohl Toni ihn immer wieder abwies. Er war ihr zu alt. Mit 14 reiste sie im Flugzeug, Auto oder auf dem Motorrad allein durch die Welt. Keine Grenze konnte sie aufhalten. Die Grenzpolizisten kannten sie oder ihre reichen, mächtigen Eltern oder wussten, dass sie mit Fittipaldi befreundet war und ließen sie durch. Sie sahen sie ankommen, sie war die Toni und man ließ sie passieren. Sie musste nicht einmal den Pass vorzeigen. Alles easy. Sie lächelte schwach und bedankte sich distanziert. Wo immer sie auftauchte, öffneten sich Türen, blieben Menschen stehen, um sie zu betrachten und ihr zuzuhören. Ihre Schönheit löste Streit aus, den sie aber gleich wieder schlichtete. Toni war Karatemeisterin. Sie besaß den schwarzen Gürtel. Und so, wie sie mit ihrer Sinnlichkeit Duelle auslöste, setzte sie diesen mit treffsicheren Karateschlägen ein Ende. Hatte sie wieder für Gerechtigkeit und Ordnung gesorgt, betrat sie in eng anliegender Glitzerkleidung Diskotheken und Bars, stolzierte mit ihren hohen Absätzen auf dem Laufsteg der Sinnlichkeit und Eleganz und warf zum Abschied erhobenen Hauptes einen Blick zurück. Während sie von ihren internationalen Abenteuern berichtete, trug ich ganz langsam die Bodylotion auf Rücken, Arme und Beine dieses angolanischen Phänomens auf. Die Präfektinnen und auch die Mitschülerinnen fanden diese Samstagsrituale leicht befremdlich, obwohl sie uns in rechtlicher Hinsicht nichts vorwerfen konnten. Alles spielte sich im Rahmen des unter Mädchen üblichen ab, doch im Kolleg kamen gewisse Gerüchte über Toni und mich auf, die ihrem Ruf als weißer afrikanischer Schönheit, der Schönsten unter den Schönen, keineswegs abträglich waren. In meinem Fall war der Schaden größer. Ich war der Wal. Im Jungskolleg, wohin wir täglich zum Unterricht gingen, war unser Klassenzimmer das letzte auf dem Flur der Jüngeren. Und die Jungs aus unserem Jahrgang versammelten sich regelmäßig, um uns vorbeigehen zu sehen. Toni zu begleiten war ein ziemlicher Stress, denn sie zog die Blicke der Jungs auf sich und das verschlimmerte meine Situation. Da ich an ihrer Seite ging, sahen sie einfach nur die Schöne und zwei Schritte dahinter das Monster. Die Jungs umringten sie. Ich hätte mich lieber versteckt. Aber sie rief mich herbei. »Das ist meine Freundin«, stellte sie mich vor, da sie jemanden brauchte, die keine Konkurrenz für sie darstellte. Die Jungs lachten, nahmen mich voll Verachtung hin, spotteten aber insgeheim immer wieder über die dicke Freundin, denn sie wollten nur Toni. In hochhackigen schwarzen Lederstiefeln, ähnlich denen von Toni, durchquere ich im Mädchentrupp den Flur mit den Klassenzimmern. Die Jungs aus unserer Stufe, die die reiferen Mädchen begehrten, rieben, wenn wir vorbeikamen, ihre Rücken an den Wänden des grün-blau gestrichenen Flurs und flirteten mit uns. Sie durften den Bereich vor ihren Klassenzimmern nicht verlassen. Sich an der Wand zu reiben, war die einzige Möglichkeit, sich irgendwie zu bewegen. Sie durften nicht zu uns kommen, zu der Wand mit den hohen Fenstern, an der wir uns ebenfalls rieben und Blicke und freche Bemerkungen mit ihnen tauschten, solange die Lehrer noch nicht da waren. Die üblichen Beleidigungen verliebter Jugendlicher. Trottel, blöde Kuh, du bist ja so doof, Steckenbeine. Im Vorbeigehen höre ich, schau mal, der Wal, der Blauwal. Das bin ich. Sie lachen, verspotten mich. Ich verstehe nicht alles, weigere mich, es zu hören. Auf dem Weg zwischen Mädchengemeinschaftsraum und Klassenzimmer blockiere ich mein Gehör, in das dieser Name eindringt, um dann in meinem Kopf wiederzuhallen. Ich flüchte vor den Stimmen, ohne meine Schritte zu beschleunigen, als wollte ich ein soeben begangenes Verbrechen vertuschen, als hörte ich um mich herum nichts außer der Cello-Suite Nummer 1 von Bach, als wären keine Worte ausgesprochen worden, die mich klein machen. Doch gleichzeitig weigere ich mich, meinen Schritt zu beschleunigen, weil ich einfach keinen Grund dafür sehe. Es ist doch völlig uninteressant, was sie denken und sagen. Es ist mir vollkommen gleichgültig. Ich lebe in meiner unerschütterlichen, einzig mir gehörenden Welt, unberührbar in dieser Wolfshöhle, die ich mir in der Festung meiner Seele errichtet habe. Es sind doch nur die Jungs aus unserer Stufe, die Jüngeren. Es könnten ja auch die anderen sein. Und irgendwie haben sie auch recht. Ein Wal in der Farbe meiner Melkerjacke, die zwar nicht wärmt, aber meinen Bauch kaschiert. Der Wal antwortet ihnen nicht, tut so, als würde er sie nicht hören. Sie rufen, da kommt das Monster von Arabida. Von Arabida, frage ich mich. Welches Arabida? Das von Porto oder das von Palmela? Gibt es in einem dieser Arabidas etwa ein Monster? Gerade läuft sehr erfolgreich ein Film à la Der weiße Hai von Spielberg. Orca, der Killerwal, heißt er. Der Killerwal ist größer als der Hai. Fast so groß wie ein richtiger Wal, aber gefährlicher. Es gilt, ihn zu meiden. Er ist ein Walhai, ein tödlicher Horror, weil er gnadenlos zuschlägt. Sie lachen, wenn ich vorbeigehe, sagen, »Hallo Killerwal, du Killer der Meere, hast du heute schon jemanden gefressen?« Sie lachen, haben ihren Spaß, sind kindisch und grausam, plappern vor sich hin. Doch der Wal hört es. Ohne dass man es will, schreiben sich diese Sätze in das Gehirn ein, das es zurückweist. Der Wal, der Killerwal, das Monster.
Während mich bei Die Dicke vor allem auch die geschichtlichen Hintergründe, die Kolonialherrschaft Portugals und deren Aufarbeitung interessiert haben, hat mich bei dem nächsten Buch, das wir Ihnen vorstellen wollen, vor allem die wunderbare Kunst der Beschreibung fasziniert. José Luis Peixoto beschreibt in Galveias die Geschehnisse in eben diesem Dorf im Jahre 1984. Der Autor selbst wurde 1974 in diesem Dorf Galveias geboren, einem kleinen Dorf mit rund 1000 Einwohnern. Er studierte moderne Sprachen und Literaturen an der Universität in Lissabon. Er ist Autor von Romanen, Gedichten, Theaterstücken sowie von Reiseliteratur und Kolumnen. Für seine Werke erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, wie den Literaturpreis José Saramago. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt. 2016 hat sein jüngster Roman Galveias, der sich in Portugal bereits über 30.000 Mal verkaufte, den renommierten Premio Oceanos 2016, den brasilianischen Literaturpreis für Werke in portugiesischer Sprache, gewonnen. José Luis Peixoto ist einer der renommiertesten und meistverkauften zeitgenössischen Schriftsteller Portugals. Und seine Bücher sind auf Deutsch eben im Septime Verlag erschienen, über den Robert vorher schon berichtet hat. 2021 ist eben Galveias auf Deutsch erschienen, übersetzt von Ilse Dick. Das verschlafene Dorf Galveias ist die Heimat sowohl alteingesessener Familien mit ihren Rivalitäten und Fehden, wie die Brüder José und Justino, die über ihr Erbe zerstritten sind und seit über 50 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen haben, als auch von Zugezogenen wie Isabella, die schöne Brasilianerin, die die Bäckerei betreibt, die nachts auch als Bordell fungiert. In einer eisigen Januarnacht rast ein geheimnisvoller Himmelskörper aus dem Universum zielsicher auf Gavejas zu, schlägt mit ohrenbetäubendem Krach am Ortsrand ein und verbreitet von da an einen widerlichen, beißenden Schwefelgestank, der über allem hängt und in alles eindringt. Die Bewohner des portugiesischen Dorfes werden brutal aus dem Schlaf gerissen und in Angst und Schrecken versetzt. Ohne eine Erklärung für dieses Ding ohne Namen zu finden, klagen sie fortan über dieses bittere Ungemach, nehmen es jedoch stoisch hin. Das Brot beginnt nach Schwefel zu schmecken, die Beziehungen untereinander geraten in Bewegung, eine Reihe von Ereignissen wirken sich auf die Bewohner aus. Es hört 9 Monate lang auf zu regnen, die beiden Brüder versöhnen sich miteinander und mit ihrer Vergangenheit. Isabella wird mit einem Korkdieb verwechselt und versehentlich erschossen. Dann wird endlich ein kleines Mädchen geboren, das nicht nach Schwefel riecht, und der Bann ist so schnell gebrochen, wie er über die Dorfgemeinschaft kam. Der mit großer Liebe zum Detail und poetischen Bildern geschriebene Roman ist voll von klugen Beobachtungen und Darstellungen menschlichen Verhaltens. Die Charaktere, die den fesselnden Mikrokosmos von Gavejas bewohnen, ziehen die Leserin unweigerlich mit ihren ineinander verschlungenen Geschichten in ihren Bann. Es war schwierig, sich für eine Stelle dieses Romans zu entscheiden, denn die erzählerische Kraft durchdringt jede Seite, jede Figur und jede Geschichte. Jede Geschichte hat witzige, zum Teil verstörende und zum Teil ergreifende Details. Am Ende habe ich dann, ohne viel zu überlegen, welches wohl die beste Stelle sei, einfach eine rausgegriffen. Und diese liest uns jetzt Florian Granzner.
Im Hause Cabeza waren noch alle wach. Der noch laufende Fernseher brüllte Werbesprüche hinaus. An der Tür teilte Caterino die Hasen auf und deponierte den Sack vorn auf dem Tank zwischen seinen Armen. Er brauste durch die Straßen und Gassen, durfte sich mit dem fast vollen Sack nicht erwischen lassen, doch auch ohne diesen Sack wäre nicht langsamer gefahren. Als er das Tor öffnete und in die Garage fuhr, war es schon 1:00. Er hatte eben die Pfoten der Hinterläufe des ersten Hasens mit Draht zusammengebunden, als Magdalena in der Garagentür zum Hof auftauchte. In einem Flanellschlafrock, schweigend, mit trüben Augen, zerzaustem Haar. Gleich darauf kam die Hündin, Donna Schepper, die auch nur Donna oder nur Schepper genannt wurde, herein und strich seine Beine entlang. Die Plastikbänder des Fliegenvorhangs und die Nacht im Rücken lehnte sich Magdalena an den Türstock und rührte sich nicht. Mit der Messerspitze machte Caterino rund um die Pfoten des Hasens einen Schnitt, versetzte ihm noch ein paar weitere ganz exakte Schnitte, als würde er eine Zeichnung anfertigen. Dann führte er seine Fingerspitzen unter das Fell und zog es in einem Zug ab, zog das Tier nackt aus, löste ihm die Kleidung vom Körper. Magdalena beobachtete aufmerksam seine Arbeit, achtete jedoch noch mehr auf ihn, und die Augen wieder auf das Tier gerichtet, wurde ihr bei der Vorstellung bange, in Flagranti erwischt zu werden. Caterino spürte diesen Blick. Er kümmerte sich nicht darum und fuhr fort, dem Hasen das Fell abzuziehen, als würde er auf einer Bühne Kunststücke zeigen, mit vor Stolz glühenden Augen. Er trennte ihm die Vorderpfoten ab, als würde er ihn modellieren. Er schnitt die Ohren und das Kopffell ab, ließ ihm die riesigen Augen weit geöffnet, angstverzerrt in seinem mageren Körper, im rohen Fleisch. Er trennte ihm die Hinterpfoten ab und warf ihn in eine Tonschüssel. Auf einem Ball vor 1,5 Jahren hatte der Besitzer des Plattenspielers irgendeine Diskomusik aufgelegt. Caterino tanzte gerne eng, aber er hüpfte auch gerne beim Tanzen herum, wobei er abwechselnd den linken und den rechten Fuß nach vorn schnellen ließ, als würde er seine neuen Schuhe vorzeigen. So sprang er mitten auf der Tanzfläche. In einer Ecke der Halle war eine Bar eingerichtet mit Bierflaschen, von denen sich die Etiketten lösten, aus Kühlboxen mit geschmolzenem Eis gefischt. Caterino wusste nicht mehr, wie viel er getrunken hatte. Allein und bierselig auf der Tanzfläche zog er seine übliche Choreografie ab. Die Füße und die Hände, die Arme. Er folgte dem Rhythmus der Musik, jedoch mit einer Spur von Phasenverschiebung. In dem Moment, in dem die Gitarren besonders schrill dröhnten, das Schlagzeug außer Rand und Band geraten war, spürte Caterino, wie er mit dem Ellenbogen an irgendetwas stieß. Als er sich umwandte, sah er schon nur mehr, wie Magdalena nach vorne gebeugt sich die Nase hielt, ihr dabei Rinnsale von Blut durch die Finger liefen. Da konnte er an seinem Ellenbogen plötzlich wieder Magdalenas Nasenknorpel spüren, wie er zermalmt knackte. Die Bierseligkeit war ihm mit einem Mal von der Haut gewaschen, elektrisiert durch einen Schlag, der ihm von oben bis unten durchfuhr. Die Mädchen umringten Magdalena und riefen ihre Namen, als würde alles gut werden, wenn sie ihn ständig wiederholten. Ihr Körper war außer Gefecht gesetzt, war zu nichts imstande. Die Musik spielte kurz weiter, bis die Nadel abrupt von der Platte gehoben wurde. Außer den Freundinnen rundum war da nichts und niemand. Sie fassten Magdalena an den Schultern und führten sie von der Tanzfläche. Als sie sich entfernte, tropfte bräunliches Blut auf die Bodenfliesen. Caterino versuchte etwas zu sagen, doch niemand hörte ihm zu. Im folgenden Monat, Anfang Mai, gingen sie dann miteinander. Caterino kam mit dem Moped und war schon bei den Knirpsen bekannt, die auf der Straße Fußball spielten und sich so gut wie möglich an die Wand drückten. Das galt auch für die Frauen, die mit ihren Einkaufstaschen nach Hause gingen, und auch für die armen Männer, die ihren Karren lenkten und die Esel mit besänftigender Stimme und geschickten Zügelführung beruhigen mussten, wenn er sie im Vorbeifahren streifte. So kam es, dass man ihn bald den Verrückten aus Galveasch nannte. »Zur Seite, da kommt der Verrückte aus Galveasch.« Magdalena bildete sich etwas darauf ein, doch sie zeigte es nicht. Wenn er mit einem Burschen aneinander geriet und ihn zu einem Wettrennen herausforderte, tat sie so, als würde sie ihn davon abhalten, tat so, als wäre sie böse. Wenn er dann gewann, klatschte sie leise Beifall, drehte sich nach der einen und nach der anderen Seite zu den Freundinnen um und grinste ihnen zu. Und wenn er dann beim Abnehmen des Helms ganz zerrauft, sanft näher kam, um das wahnsinnige Tempo zu kompensieren, tat sie noch immer so, als wäre sie böse, ließ ihr doch ein Lächeln entschlüpfen. So war es auch, als sie in einem abendlichen Schlupfwinkel an den kalten Kalk gelehnt so tat, als wollte sie seine Küsse nicht und auch nicht seine Hand in ihren Büstenhalter. Caterino benötigte keine 5 Minuten, um einem Hasen das Fell abzuziehen. Achtlos warf er es zu Boden, präparieren würde er es später. Er wusste, wem er es verkaufen konnte, um ein wenig Geld herauszuschlagen. Magdalenas Atem war ganz ruhig. Die Luft strich lautlos durch ihre kleine Nase. Es sah so aus, als würde sie gar nicht atmen. Sie war eine Statue in schlechter Haltung mit unruhig flackernden Augen, 21 Jahre und einen Monat alt, 3 Jahre jünger als Caterino. Wer wollte, konnte eine Menge Einzelheiten finden, die ihr Alter verrieten. Sie wusste vieles, vieles aber auch nicht. Caterino zog die Schüssel mit den abgezogenen Hasen zu sich heran und begann, ihnen wie am Fließband den Bauch zu öffnen und sie auszunehmen. Die Innereien in ein Plastikgefäß geworfen, die Eingeweide in einen Sack gestopft, wurden die Hasen einer nach dem anderen nun leichter zurück in die Schüssel gelegt. Magdalena ließ sich von der Menge glitschiger Masse, die er aus dem Inneren der Hasen beförderte, nicht beeindrucken. Normalerweise war die Hündin bei all diesen Vorgängen aufmerksam zugegen, in der Hoffnung, etwas abzubekommen. An diesem Abend aber schnupperte sie von Weitem betrübt am Sack und schlich zurück in den Hof mit Augen, die von einem tief traurigen Geheimnis überquollen. Als er den letzten Hasen fertig hatte, band er die Schlaufe des Sacks voller Eingeweide zusammen und lehnte ihn an die Wand. Am Morgen würde er ihn gleich nach dem Aufwachen in die Dunkgrube werfen. Die Felle legte er nun auf einen Haufen, ließ ihn aber liegen. Das Gefäß mit den Hasen klein stellte er auf die Hasen. Er griff nach der Schüssel und hob sie auf. Sie war groß und voll. Mit schweren Schritten trug er sie zur Tiefkühltruhe hinten in der Ecke. Magdalenas Gummischlappen gaben auf dem Beton keinen Laut von sich. Nun war sie an der Reihe. Sie öffnete die Truhe und ließ eine Eiswolke entweichen. Sie wusste, was sie zu tun hatte, sah schon die Hasen in Plastiksäcken verpackt vor sich wie schlafende Babys aufgereiht. Doch als er die Schüssel vorsichtig niederstellte, damit sie auf dem rauen Beton nicht absplitterte, hielt sie, um ihr Gleichgewicht bemüht, inne und bat ihn, »Bitte geh nicht.« Er ging um sie herum, drehte den Wasserhahn auf. Unter dem eiskalten Wasserstrahl wusch er sich die Hände bis hinauf zu den Ellenbogen. Dann nahm er den Eimer und schüttete das Wasser über den Boden, verteilte es als dünne Schicht über den Blutstropfen und versuchte so, sie aufzulösen. Anschließend öffnete er das Tor und fuhr davon. Miau stand an der Tür zur Bar. Catarino sah ihn vom Weiten und wunderte sich nicht. Er stellte den Motor ab und fuhr im Leerlauf zum Brunnen hinunter, wobei die Gummireifen über das Pflaster schlitterten. 2 oder 3 Meter vor der Tür kam er zum Stehen und schon einen Moment später, als er sich eben den Helm vom Kopf gezogen hatte, klebte Miau an ihm, leckte ihn mit seiner dicken, zerklüfteten Zunge, die in seinem Mund nicht genügend Platz hatte, beinahe ab. »Catarino, Catarino, Catarino!« Miau sprach die Wörter wie ein Kind aus. Sie verhaspelten sich im vollen Mund und wurden in einem Strahl ausgespuckt zwischen Geifer und feuchten Krümel vom Abendessen. Er klammerte sich an Catarinos Arm und auch seine kleinen Augen schienen sich an ihn klammern zu wollen. »Catarino, nimm mich mit hinein! Catarino, nimm mich mit, Catarino!« Hätte ihn jemand anderes so genannt, hätte er schon eine in die Fresse gekriegt, die gesessen hätte. Alle wussten, dass er nicht mit Catarino, dem Namen seines Vaters, angesprochen werden wollte. Als er noch klein war, begannen so gut wie alle Streitereien in der Schule auf diese Weise. Wollte man ihn provozieren, ihn in Rage bringen, musste man ihn nur Catarino rufen. Das wurde mit dem Alter nicht besser. Hinter seinem Rücken nannten ihn alle so. Niemand kannte ihn als Nuno Felipe. War es nötig zu erklären, wer er war? Und wollte man ihn nicht verärgern, sagte man, er sei der Enkel der Amelia von Catarino. Das war in Ordnung. Doch Miau, der Ärmste, war behindert. Deshalb machte es Catarino nichts aus. Selbst wenn Miau ihn mit aller Macht am Ärmel zog und »Catarino, Catarino!« rief. Als er auf die Klingel drückte, war er von diesem Gezerre völlig derangiert. Die Musik war durch die Tür gedämpft, drang jedoch durch sie hindurch. Vor allem die dumpfen Rhythmen. Boom, boom, boom. Gegen die Wände geworfen, als wollten sie diese demolieren. Catarino kannte die Musik von den vielen Malen, die er sie auf der Tanzveranstaltung merkten und dort in der Bar gehört hatte. Niemand kam an die Tür. Er ließ den Finger auf dem Klingelknopf. Nimm mich mit, Catarino. Er wusste, dass der Klingelknopf drinnen, oberhalb der Tür, ein rotes Licht aufleuchten ließ. Es war leicht möglich, dass man nicht darauf achtete und es nicht bemerkte. Bei verschiedenen Gelegenheiten hatte er dort drinnen dieses Licht wie eine ferne Bitte aufblinken sehen und nichts gesagt, da er keine Lust auf Konkurrenz hatte. Gleichzeitig wusste er, dass dieser Knopf auch dazu da war, in der Bäckerei eine echte Klingel mit Ton zum Läuten zu bringen. Aber es war eine in Mehlschwaden gealterte Klingel. Sie brachte es nicht mehr zustande, war lahm, krächzte wie ein abgenutztes Schrappinstrument. Es genügte schon, dass die Teigmaschine, auch alt, eben mit ihren Knethaken den Teig rührte und schon hörte man die Klingel nicht mehr. Er nahm den Finger weg, als er spürte, wie die Tür sich bewegte. Dahinter wartete ein Schwall Musik. Er ergoss sich in dem Moment, als sie geöffnet wurde, auf die Straße. Miau wurde von ihm überflutet, ohne zu reagieren, trunken von der Musik, dem Lächeln der Frau, die die Tür öffnete, und vom Parfum, das nach außen strömte. Catarino trat ein. Miau lag auf der Lauer, bis der letzte Spalt der Tür wieder geschlossen war. Catarino schritt über die Flecken von Licht, die über den Boden glitten, die Wände hochstiegen und, unabhängig von den Konturen der Gegenstände, über die Decke zogen. Die Bar war leer, erleuchtet von einem Schatten, der die Sofas blau färbte, die mit Kissen ausgelegten Bänke und die niedrigen Glastische. Catarino setzte sich und strich sich mit den Fingern durchs Haar als eine Art Kamm oder nur zum Zeitvertreib. Isabella, in Blau getaucht, ließ nicht lange auf sich warten. Es war nicht nötig, sie zu rufen. »Wie geht's?« Ihre Augenbrauen, ihre Lider, ihre Lippen erwarteten keine Antwort. Die Frau, die ihm die Tür geöffnet hatte, stand vor ihnen. Catarino bestellte Whisky für sich und Isabella. Er zündete sich eine Zigarette an. Sie brauchte nichts zu sagen. Auf dem Tisch stand eine Schale mit altem Popcorn. Es schmeckte nach ganzen Tagen und Feuchte. Als die Getränke kamen, nahm Catarino einen kleinen Schluck aus seinem Glas und kostete gleich danach von ihrem. Der Whisky brannte ihm auf der trockenen Lippe. Wenn sie mit ihm trank, wollte er, dass es wirklich Whisky war und nicht dieser gelbliche Tee, diese Eselpisse, Saft in der Farbe von Whisky, den sie normalerweise mit anderen trank.
Ich bedanke mich aufs Herzlichste bei Christina Alexandridis und ihrem Team vom Tiroler Landestheater für diesen portugiesisch durchdrungenen, wunderbaren Abend. Noch einmal danke an alle drei Verlage, die uns die Texte zur Verfügung gestellt haben für diesen Podcast. Und um nochmal auf den Hansa Verlag zurückzukommen, möchte ich die Gelegenheit nutzen. Wir verlosen nun 5-mal eine Eintrittskarte für die Lesung von Norbert Gstrein, Der zweite Jakob, erschienen im Hansa Verlag. Am 11. Juni um 19.30 Uhr beginnt diese Lesung. Und die ersten 5, die mit dem Stichwort Portugal ein Mail an robert.renk@gmx.at senden. Ich wiederhole, robert.renk, R-E-N-K, @gmx.at. Die bekommen diese freie Eintrittskarte für die Lesung von Norbert Gstrein, moderiert von Stefan Gmünder.
Da schreibe ich sofort. Ich bin nämlich ein Norbert Gstrein-Fan. Weißt du das?
Dann gibt es jetzt nur mehr 4.
Also ich bedanke mich auch ganz herzlich für diese wunderbare Atmosphäre hier. Also hier könnte man jeden Abend verbringen in eurer Buchhandlung. So angenehm ist das hier.
Mache ich ja auch fast.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank. Vielen Dank auch an alle drei Kolleginnen, die hier so toll gelesen haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch. Und ich hoffe schwer, dass wir im Herbst bei unserem zweiten Tiroler Landestheater Ensembleabend im schönsten Wohnzimmer Innsbrucks dann auch wieder mit Publikum da sind. Danke.